Ja, ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen. Freue mich wieder hier zu sein und habe heute als Predigttext einen Text mitgebracht, über den ich schon öfter gepredigt habe. Aber wie es Bibeltexte so an sich haben, man kann so viel über sie predigen, man findet immer wieder neue Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Steht in Sacharja 9, Vers 9. Siehe, du Tochter Zion, freu dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem Füllen der Eselin. Ja, ich habe jetzt die Tage gedacht, es gibt ja sehr merkwürdige Weihnachtslieder. Ich habe mir ein Buch ausgeliehen, die bekanntesten Weihnachtslieder, alte Lieder, neue Lieder. Und das waren schon merkwürdige Lieder darunter, obwohl man die schon so oft gesungen hat und auch kennt. Eines, das sehr merkwürdig ist, ist das Lied Alle Jahre wieder. Kommt das Christuskind? Also der das Lied, ich weiß nicht, wer das Lied geschrieben hat, aber Bibel gelesen hat er nicht viel. Aber was alle Jahre wiederkommt, ist der ganze Rummel darum, um Weihnachten, Vorweihnachtsrummel, Stress. Ich war gestern mal in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Man sieht zum Teil so knurrige Gesichter, Gedrängel. Manche sind auch schon betrunken vom Glühwein. Und die Lieder, die da gespielt werden, sind noch schlimmer als alle Jahre wieder. Es ist nur irgendein Christmas, Rudolf, der Rentier und irgendwelche anderen Tiere. Weihnachtsmann, Nikolaus oder andere, Snowman, das ist das Neueste oder ist auch schon älter. Ich habe es vergessen. Also jedenfalls, man sucht nach Stimmung, die Weihnachtsstimmung und natürlich das ganz große Weihnachtsgeschäft. Ich habe jetzt gestern eine Sendung im Hessischen Rundfunk gesehen, der Einzelhandel macht fast 40% des Jahresumsatzes in den Wochen vor Weihnachten. Aber auch alle Jahre wieder freudige Erwartung. Und ich glaube, der Grund, warum viele diese Stimmung nicht finden, die sie suchen, hängt daran, dass sie in den Lichtern, die überall angesteckt sind, die Stimmung suchen. Aber mir ging gestern auf, die Lichter, die wir ja überall brennen haben, sind ja Symbole. Und zwar sind sie Symbole für Jesus, das Licht der Welt. Und insofern hatte ich dieses Jahr eine sehr schöne Advent- und Weihnachtszeit, weil wir uns ausrichten auf Jesus, das Licht der Welt. Und so auch diese Predigt, Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem Füllen der Eselin. Ich habe drei Punkte, die große Erwartung, der zweite Punkt heißt die große Enttäuschung und der dritte Punkt heißt die große Überraschung. Ich sage es vorher, dass ihr wisst, wann es fertig ist. Ja, die große Erwartung. Der Prophet Sacharja, der beginnt ja mit Visionen, die er in der Nacht hat. Ich habe mal von einem Ausleger gehört, das kann man sogar datieren, am 15. Februar 519 vor Christus, also 2500 Jahre in der Vergangenheit. Dann kommt so ein Mittelteil im Prophet Sacharja und dann kommen diese Schlussvisionen, wo es in die Zukunft geht. Und wenn man sich dieses Datum mal vergegenwärtigt, das war die Zeit, in der ja, Israel wiederhergestellt war nach dem babylonischen Exil, aber die Wiederherstellung Jerusalems, der Neubau des Tempels, die Rückkehr von den Exulanten war doch nicht so, wie es vorher gewesen ist. Ein Ausleger sagte mal, die Geschichte Israels ist das große Scheitern. Das fängt an in der Richterzeit. Was ein Chaos war in dieser Zeit, Wer die Bibel kennt und die Geschichten kennt, weiß, dass ich recht habe. Zum Schluss heißt es ganz resigniert, jeder tat, was er für richtig hielt. Wir können auch sagen, jeder machte, was er wollte und auch daran war er nicht gebunden. Da sind ganz üble Dinge passiert. Dann sagte man das Chaos, wir kriegen das nicht mehr in den Griff, wir wollen Könige haben. Dann gibt Gott ihnen Könige, aber ich sage auch nichts Falsches, die meisten Könige, nicht alle, aber die meisten Könige taugten nichts. Es waren Halunken auf Deutsch gesagt, die auf Königsthronen saßen. Ganz oft werden Könige sowohl im Nordreich als auch im Südreich beurteilt mit dem Satz, er tat, was dem Herrn missfiel, und einige bekamen sogar noch den Zusatz, mehr als andere vor ihm. Ahab, Rehabeam, Manasse, ganz üble Figuren. Und dann schickt Gott Gericht. Dann war irgendwann war Schluss. Jerusalem wird erobert von den Babyloniern, der Tempel wird zerstört, die Oberschicht wird weggeführt nach Babylon. Ja, und wie gesagt, 70 Jahre später, Babylonier wurden von den Persern besiegt und der Perserkönig Kyros erlaubte ihnen die Rückkehr. Der Tempel wurde neu gebaut, die Stadtmauer um Jerusalem wurde neu gebaut. Und dann 515 vor Christus, jetzt sind wir so in der Zeit Zacharias, die Neueinweihung des Tempels. Jetzt könnte man ja denken, Neuanfang, neuer Beginn, neue Chance, jetzt wird es besser. Aber man kann sagen, es wurde fast noch schlimmer. Die Zeit nach der Neuweihe des Tempels war eine furchtbare Zeit von Fremdherrschaft, auch von Königen, die zum Teil gar keine Juden mehr waren, die sich Ämter angemaßt haben, die sich gegenseitig umgebracht haben, bis in die Zeit Jesu hinein, wo das Land dann von dem römischen Imperium besetzt war. Also Zacharja spricht seine Offenbarung in eine Zeit, wo viele dachten, es wird ja immer schlimmer. Und da kommen auf einmal so Lichtblitze. Ein ganz helles Licht strahlt hier auf. Siehe, dein König kommt zu dir. Das heißt, Gott hat noch ganz andere Pläne mit euch, als dass es immer schlimmer wird und immer schlimmere Könige und Machthaber kommen. Es wird einmal der Messias kommen. Messias heißt auf Deutsch der Gesalbte, übrigens auf Griechisch Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist ein Titel. Jesus, der Messias, und die messianischen Juden in Israel, die sagen ja, Jeshua Meschiach, Jesus, der Messias. Der kommt, er wird ein Nachkomme Davids sein, er wird sein Volk reinigen, er wird ein Priesterkönig sein, der sein Volk reinigt von Sünden, er wird die Feinde besiegen, er wird Gericht halten und er wird ein dauerhaftes Friedensreich errichten. Und schon im Alten Testament ist ja die große Vision, dass der Messias in Jerusalem aus sein Friedensreich errichtet und die Völker werden kommen und zu dem Messias kommen und lernen von dem Messias, wie man regiert, wie man Frieden schafft. Und es wird ein wunderbares Reich sein. Und dann war es soweit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. In Bethlehem wurde Jesus geboren und angekündigt von Johannes den Täufer und dann erkannt an den Zeichen, das ist der Messias. Er hat Blinde geheilt. In Jesaja steht, wenn der Messias kommt, werden den Blinden die Augen aufgetan, die Lahmen werden springen. Er hat Hungrige satt gemacht durch Speisungswunder. Und dann hat er sogar noch mehr getan, als die Messiaszeichen gefordert haben. Er hat über die Naturgewalten geboten, das ist nach dem Alten Testament einzig und allein dem Schöpfer Himmels und der Erden vorbehalten. Und er hat Tote auferweckt. Das gipfelt ja in der Auferweckung des Lazarus, der schon 4 Tage im Grab war. Ja, der Löwe von Juda ist da und jetzt war die Erwartung, es wird nicht mehr lange dauern und dieser Messias wird jetzt sein Reich aufrichten, und zwar sichtbar. Warum hatte der König Herodes solche Angst vor Jesus? Er hatte Angst, dass der irgendwann mal ein bisschen älter wird und größer wird und ihm Herodes dann die Macht wegnimmt, ihn stürzt, Gericht übt über ihn und die Macht selber ausübt. Deshalb hat er alle Neugeborenen in Bethlehem und Umgebung ermorden lassen. Die Mutter der beiden Jesus-Jünger, Jakobus und Johannes, war auch schon im Geist bei der Machtübernahme. Wenn Jesus in Jerusalem einziehen wird, wird er sich auf den Thron setzen, seine Herrschaft aufrichten und dann bitteschön, meine zwei Söhne sollen dann die Ehrenplätze kriegen, einer zur Rechten und einer zur Linken. Da wurden also schon die Posten verteilt. Und als wir vorhin die Schriftlesung gehört haben, da wurde es uns ja vor Augen geführt, als Jesus dann einreitet mit auf einem Esel, es wird ja sowohl im Johannes- als auch im Matthäus-Evangelium dieses Schriftwort zitiert, da jubelten die Leute und die Menge und die Erwartung war da, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Messias und richtet sein Reich sichtbar auf. Es gab mal ein Musical, Jesus Christ Superstar. So wollen die Leute Jesus sehen, der Superstar, der Power-Jesus, der sein Reich sichtbar aufrichtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch verständlich. Denn nicht nur die Geschichte Israels ist ein großes Scheitern, ich glaube, die ganze Weltgeschichte ist ein riesiges Scheitern. Was wurde schon alles ausprobiert? Der Kommunismus trat mal an mit einer Idee, ja, wenn wir die Religion abschaffen und das Kapital also enteignen und ins allgemeine Besitz übergehen lassen, und dann wird es gerecht sein, es wird eine wunderbare Zukunft sein. Der Nationalsozialismus kam mit großen Versprechungen. Das waren übrigens alles atheistische Konzepte. Das große Scheitern, aber auch, ich glaube, ich sage nichts Falsches, auch das sogenannte christliche Abendland ist letztlich gescheitert. Ich habe mich da schon lange mal mit beschäftigt. Ich glaube, Europa war nie ein wirklich christlicher Kontinent. Wie sind dann die Leute Christen geworden vor 1500 Jahren? Der Adlige hat aus politischen Gründen sich taufen lassen. Ich habe mich mit dem Chlodwig mal beschäftigt, diesem Merowinger König. Ja, der brauchte eine Allianz mit dem Papst, dass er anerkannt wird als König. Und der Papst brauchte militärischen Schutz. Und da hat man sich dann unter den Schutz der Kirche gestellt. Ja, und die Adligen, die haben sich taufen lassen, weil der Fürst sich hat taufen lassen. Und so kam das dann rein. Und dann wurden Kriege geführt. Und später das Blutbad bei Werden an der Aller, das ist ja auch ins Gedächtnis eingegangen, dass die Sachsen besiegt wurden. Haben wir Sachsen hier? Also Sachsen wurden besiegt und dann war die Alternative, entweder du lässt dich taufen und wirst Christ oder du wirst hingerichtet. Und da kam das christliche Abendland, wo das Christentum wirklich Fuß gefasst hat in Europa und in Deutschland, ist da, wo es Erweckungsbewegungen gegeben hat. In Sachsen, im Erzgebirge, im Vogtland, am Niederrhein, in Schwaben, in Baden. Also die Weltgeschichte ein riesiges Scheitern und momentan ist die Ratlosigkeit ja überall groß. Man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Man tariert noch dieses und jenes aus und weiß nicht, wo es lang geht. Und da ist doch verständlich, dass man jemanden will, der mal auf den Tisch haut, Gericht übt, die verbrecherischen Banden vom Thron schmeißt und eine gerechte Weltherrschaft aufrichtet. Wir wollen einen Gott, der eingreift, einen König, der zu uns kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Kein Halunke, kein Bandit, kein Verbrecher, sondern ein gerechter Herrscher, der Gerechtigkeit übt und hilft und demütig ist. Und das ist ja damals ganz stark diese Erwartung gewesen, das ist Jesus. Und jetzt kommt die riesige Enttäuschung, Jesus reitet nach Jerusalem ein und es passiert nichts. Es passiert sogar weniger als nichts. Anstatt dass Jesus die Schurken verhaftet und richtet, wird er selber verhaftet. Anstatt dass er Gericht übt, wird Jesus vor Gericht gestellt. Anstatt zu urteilen, wird Jesus verurteilt. Er ist des Todes schuldig. In Matthäus 25 ist die letzte Rede Jesu über die Endzeit. Da sagt Jesus vom Weltgericht: Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe und die Böcke scheidet. Also ein mächtiger Menschensohn, eine mächtige Herrscherfigur. Und im Kapitel 26 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Das ist genau das Gegenteil. Hier ein mächtiger Herrscher, der die ganze Welt, die ganze Völker regieren wird, und dann derselbe Menschensohn wird in die Hände der Sünder übergeben, dass er gekreuzigt werde. Ja, warum ist das so? Und ich glaube, es ist deshalb so, weil die tiefste Not unserer Welt sind nicht in erster Linie die schlechten Regierungen, die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die tiefste Not der Welt ist die Sünde. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde ist der Leute Verderben. Die Trennung von Gott ist die Ursache für alle Schieflagen auf dieser Welt. Das heißt, ein allein mächtiger König hilft dem Jammer dieser Welt nichts. Selbst wenn wir einen starken Messias hätten, der in der Welt eine Weltregierung übernehmen würde, würde es gar nicht viel ändern, weil die Schlechtigkeit, die Sünde immer noch da ist. Ich habe, wenn es heute schon um so ein paar alte Geschichten geht, vielleicht kennen einige noch den Hans Maul. Der sagte zu mir: Ich heiße nicht Hans Maul, ich heiße Hans Maul. Er lebt, hat er selber gesagt, lebt schon lange nicht mehr. Und der hat mir mal empfohlen, Karl Heim. Wunderbar, ich lese das gerade, ohne dass jetzt mit der Predigt direkt zusammenhängt. Jesus, der Weltvollender. Ein sehr wertvolles Buch. Es ist schon fast 100 Jahre alt, aber an Aktualität hat es nicht verloren. Man merkt, damals war Adolf Hitler an der Macht und das ist eine Auseinandersetzung. Warum ist von der Herrschaft Jesu so wenig zu sehen? Und ihr wisst ja, dass die Hitlerjugend auch viele aus den evangelischen Jugendverbänden abgezogen hat und viele standen dann auf einmal vor leeren Reihen. Und er sagt hier in diesem Buch: Machen wir uns die Sache mal an einem technischen Bild klar. Es ist wie in der Welt ist es so wie in einer großen elektrisch betriebenen Fabrikanlage, die Räder stillstehen. Jetzt denkt man, der Laie, der davon nichts versteht, denkt, die Maschinen müssen mal auseinandergenommen werden, da muss mal ein bisschen Öl reingekippt werden, da muss mal dieses und jenes ausgewechselt werden. Der Techniker aber weiß, es ist ein elektrischer Schaden. Nicht im Maschinenraum ist das Problem, sondern unterhalb vom Maschinenraum, da wo die Drähte liegen, wo die Stelle ist, wo die Drähte hinaus an die Überlandleitung gehen. Da ist kaputt und da muss er ran. So enttäuscht Jesus alle Erwartungen der Menschen, die Krafttaten von ihnen verlangen, und steigt unbekümmert um das Machtbedürfnis seines Volkes und seiner Jünger in die dunkle Tiefe herab, in den verborgenen Raum, wo das Problem zu lösen, an dem die ganze Unordnung schuld ist. Das heißt, an Gethsemane und am Kreuz hat Jesus die Sünde und damit auch den Tod besiegt. Und dann erst kann er seine Macht übernehmen. Er hat sich für alle Welt dahin gegeben. 2. Korinther 8, Vers 9: Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und hier in Zacharia 9 heißt es: Ein Gerechter und ein Helfer, arm. Und der Arm ist derjenige, der sich demütig, freiwillig an unsere Stelle begibt, und für unsere Sünden stirbt. So ist die Enttäuschung eigentlich eine heilsame Enttäuschung. Wir werden enttäuscht. Eine Täuschung fällt weg. Wir denken, wenn die Machtfrage geklärt ist, wenn eine gerechte Herrschaft da ist, dann wird die Welt zum Paradies. Jesus sagt, nein, das verborgene Problem, das ihr nicht seht, ist die Sünde. Deshalb, wenn du enttäuscht bist von Jesus, lass los und lass ihn machen. Er macht es wohl. Jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt kommt nämlich die große Überraschung. Wir haben einen Gott der freudigen Überraschungen. Am Karfreitag war für die Jünger absolut Ende. Und dann 3 Tage später, Jesus ist auferstanden und lebt und vollendet sein Werk. Er sagt, die letzten Dinge beginnen mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Er wird sein Werk vollenden und wir können sicher sein, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann wird sein Reich auch sichtbar vollendet werden. Das steht ja noch aus. Und bis dahin sammelt er seine Gemeinde, die im Wartezustand ist. Und jetzt will ich zum Schluss unseren Blick auf was ganz Wichtiges lenken. Denn dieses Warten kann ja auch sehr bitter sein. Warum kommt Jesus nicht? Warum lässt er diese ganzen Verbrechen, die passieren, so geschehen? Warum greift er nicht ein? Ich habe kürzlich einen Film über die Ukraine gesehen. Ich glaube, da kann man gar keine Vorstellung, was die Menschen da mitmachen. Und da sind auch viele Christen. Ein Christ war dabei, der holt alte Leute raus aus den völlig zerstörten Gebieten und er sagt, Jesus ist mit uns, er beschützt uns und er fährt dann mit seinem Jeep da unter dem Granatenhagel da durch und es gibt Glaubenszeugnis. Warum greift Jesus nicht ein? Oder es kann auch persönliche Not sein, wenn man krank ist oder Probleme hat in der Familie, am Arbeitsplatz. Warum passiert denn nichts? Und jetzt kommt was Wichtiges. Wann Jesus kommt, bestimmt der Vater. Aber ich sage jetzt mal was Schönes. Jesus ist schon gekommen. Nicht sichtbar, das fehlt noch. Was aussteht, ist nicht die Wiederkunft Jesu, sondern die sichtbare Wiederkunft Jesu. Das ist ganz wichtig bei Johannes, bei dem Evangelisten Johannes, aber auch bei Paulus. Jesus ist im Heiligen Geist real hier. Ich musste daran denken an ein Erlebnis. Ich glaube, ich war 3 Jahre alt. Die Erinnerungen sind sehr blass, aber es ist noch intensiv. Ich bin damals aufgewacht. Das waren die Bettchen noch, wo die Gitter waren, konnte man nicht raus. Und es war dunkel und ich habe nach meinen Eltern gerufen, das weiß ich noch. Und es kam niemand. Und auf einmal kam Panik hoch, was ist los? Es ist dunkel, mein Bruder ist ein Jahr jünger, der fing auch an zu schreien. Und da haben wir dann eine ganze Zeit lang geschrien. Als 3-Jähriger machst du dir keine Gedanken, wo könnten die jetzt sein? Und auf einmal kamen sie. Und dann war alles gut. Das weiß ich noch. Das ist die Situation der Gemeinde nicht. Gott sei Dank. Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weise zurück. Ich lasse euch nicht wie die kleinen Kinder im dunklen Zimmer. Ihr schreit und es kommt nichts. Und dann irgendwann am Ende der Zeit komme ich wieder und dann ist alles gut. Nein, Jesus ist im Heiligen Geist real gegenwärtig. Siehe, dein König kommt zu dir, um in dir zu wohnen. Ich weiß noch, in der Kirche des Nazareners vor 40 Jahren bei Evangelisation in Hanau, da hat der Evangelist mir das Wort vorgelesen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, dem will ich eingehen und wohnen. Nicht nur mal kurz Besuch, Stippvisite. Ich will wohnen. Und das Abendmahl, also ganz innige Gemeinschaft. Und seitdem habe ich es immer, immer wieder erlebt. Jesus ist real da. Macht mal den Gedankenexperiment, wo wäre ich heute, wenn ich Jesus nicht kennengelernt habe, hätte. Ich sage euch ganz ehrlich, ich will darüber gar nicht nachdenken. Jesus ist real da und Paulus nennt uns sogar Tempel des Heiligen Geistes. Und damit will ich schließen. Die Adventzeit ist keine Stimmungszeit, sondern eine Buß- und Fastenzeit, traditionell. Und deshalb können wir auch in dieser Adventszeit die Weihnachtsfreude und die Adventfreude steigern, indem wir uns einmal überlegen, gibt es Dinge in unserem Leben, die uns von Jesus, von dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, der gegenwärtig ist, abbringen. Mir ist neulich mal eine Sache aufgefallen, es müssen keine groben Sünden sein. Mir ist neulich mal eine Sache aufgefallen. Ich saß mit einem Arbeitskollegen zusammen, wir haben so ein bisschen geplaudert und auf einmal ging das in so eine Lästerebene, vielleicht kennt ihr das, dass man über Leute, die nicht da sind, ja, sich lustig macht, schlecht redet. Und als dann das Gespräch, als er dann ging und ich abends mich in den Sessel setzte, dachte ich, irgendwas stimmt nicht. Da bin ich nicht vom Glauben abgekommen, aber das war etwas, was sich zwischen mir und Jesus gestellt hat. Und dann Bußzeit, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir, dass ich anderen geredet habe, wie ich selbst nicht möchte, dass über mich geredet wird. Und dann kommt wieder Heiliger Geist in unser Leben und fließt wieder neu. Es kann in deinem Leben irgendwas anderes sein, irgendetwas, was dich abhält. Nimm diese Adventszeit, diese Tage, die wir noch haben und frage Jesus, gibt es irgendwas? Zeige mir es und wenn ja, zeige mir auch Wege, wie ich da rauskommen kann. Denn Adventszeit heißt Sünde raus, Jesus rein. Zacharja 9, Vers 9, das ist ja der Anfang. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Und ich dachte, es kann doch sein, dass Paulus im Philipperbrief genau an diese Stelle gedacht hat. Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn. Und alle Wege sage ich, freut euch. Und warum? Der Herr ist nahe. Dein König kommt zu dir, er ist da. Sorgt euch um nichts. Vielleicht machst du dir gerade große Sorgen. Sorgt euch um nichts. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und jetzt kommt dieser Friedenskönig, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, den König. Amen. Wir